Guten Morgen, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Skript 16 zur Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In diesem Skript werden wir die Menge der Nebenklassen weiter untersuchen. Insbesondere werden wir nochmal normale Untergruppen, Faktorgruppen nochmal untersuchen. Wir werden viel berechnen heute im Abschnitt 17, wenn wir die Kardinalität der Menge der Nebenklassen berechnen. Insbesondere bestimmen wir damit die Kardinalität einer Faktorgruppe. Und dann werden wir uns weiter beschäftigen mit Faktorgruppen, mit den sogenannten Isomorphiesätzen. Wir werden insgesamt 4 Isomorphiesätze beweisen und noch Korollare dazu. Im Abschnitt 18 hier fangen wir damit an, mit dem ersten Isomorphiesatz. Also Abschnitt 17 heißt Satz von Lagrange. Das ist nämlich der wichtigste Satz in diesem Abschnitt. Und ich lese hier Seite 1, Definition 16.1. Wir werden den Index einer Teilgruppe H in eine Gruppe G bezeichnen mit Klammer G H. Und das soll die Anzahl der Linksnebenklassen von H in G sein. Also diese Anzahl ist entweder eine natürliche Zahl oder ansonsten unendlich, wie üblich. Und jetzt kommt der Satz von Lagrange, Satz 16.2. Sei G eine endliche Gruppe und H eine Teilgruppe. Es gilt die Ordnung von H teilt die Ordnung von G und der Index von H in G ist genau diese Quotientordnung von G durch Ordnung von H. Insbesondere, wenn H eine normale Untergruppe ist, dann können wir ja die Faktorgruppe bilden, G modulo H und aus Punkt 2 in Satz 16.2 bekommen wir, dass die Ordnung von dieser Faktorgruppe G modulo H ist gleich die Ordnung von G geteilt durch die Ordnung von H. Also Punkt 3 in Satz 16.2 folgt unmittelbar aus den anderen Punkten. Wir werden jetzt Punkt 1 und 2 beweisen. Und jetzt zum Beweis. Wir haben in Proposition 15.7 gezeigt, dass die Nebenklassen eine Partition von G bilden. Das heißt, es gibt hier G1 bis Gn endlich viele Elemente in G, so dass G die disjunkte Vereinigung ist von den Nebenklassen G1h bis Gnh. Hier ist n dieser Index von H in G. N ist genau die gesamte Anzahl von den Nebenklassen von H in G. Gut, also wir wollen jetzt zeigen, dass jede Nebenklasse genau die Kardinalität Ordnung von H hat. Dafür werden wir eine bijektive Abbildung definieren von einer beliebigen Nebenklasse in H oder von H in eine beliebige Nebenklasse. Das ist diese Abbildung phi g für ein G in G. Wir bilden H auf diese linke Nebenklasse G mal H, indem wir ein Element klein h auf dem Produkt g mal klein h abbilden. Diese Abbildung ist per Definition surjektiv. Sie ist aber auch injektiv, weil wir hier in einer Gruppe arbeiten. Also wenn wir phi g von h1 gleich phi g von h2 haben, dann gelten g mal h1 ist gleich g mal h2 und ergibt Multiplikation mit g invers die Gleichheit h1 gleich h2. Wir haben also eine bijektive Abbildung hier definiert. Es folgt also, dass die Kardinalität einer Nebenklasse genau die Ordnung von h ist. Und jetzt berechnen wir die Ordnung von g. Das ist ja die Summe der Ordnungen, die Summe der Kardinalitäten von den n-Nebenklassen, die wir hier haben, weil wir ja eine disjunkte Vereinigung haben. Aber jede Kardinalität von diesen n-Nebenklassen ist gleich die Kardinalität von h. Also wir haben, dass die Ordnung von g gleich die Summe i von 1 bis n von wiederholt Ordnung von h. Das heißt, n mal Ordnung von h. N war aber ja definiert als der Index von h in g. Also alles zusammen bekommen wir. Die Ordnung von g ist gleich Index von h in g mal h. Und das beweist unsere Behauptungen 1 und 2. Und wie bereits erklärt, folgt auch 3. Damit bin ich jetzt Ende von Seite 1 fertig und mit dem Beweis von Lagrange auch fertig und fange an oben Seite 2 mit einer Bemerkung. Die Bemerkung ist, dass es ja ziemlich egal ist, ob wir mit Rechtsnebenklassen oder Linksnebenklassen arbeiten. Wir hätten auch diesen Beweis mit Rechtsnebenklassen durchführen können, weil die Abbildung von einer Linksnebenklasse GH in eine Rechtsnebenklasse HG-Invers ist eine Bijektion, also die Anzahl der Linksnebenklassen von h in g ist gleich die Anzahl von den Rechtsnebenklassen von h in g. Gut, jetzt nehmen wir noch ein Korollar mit. Das ist Korollar 16.3. Sei g eine endliche Gruppe und x in g. Dann teilt die Ordnung von x die Ordnung von g. Insbesondere gilt für alle x in g, dass x Potenz Ordnung von g gleich 1 ist. Das ist ein einzeiliger Beweis. Das folgt nämlich aus Proposition 14.3, dass die Ordnung von x ist gleich die Ordnung der zyklischen Gruppe, die von x erzeugt wird. Jetzt können wir Satz 16.2 anwenden, wobei h gleich eben diese zyklische Gruppe, die von x erzeugt wird. Und dann bekommen wir, dass die Ordnung von x die Ordnung von g teilt nach Lagrange. Wenn wir jetzt eine Potenz x zum Potenzordnung von g nehmen, dann ist ja die Ordnung von x ein Faktor von dieser Ordnung von g. Und damit bekommen wir, dass x Potenz Ordnung von g gleich 1. Mit dem Beweis von Korollar 16.3 bin ich fertig. Und jetzt ein Gegenbeispiel. eine Warnung, die Umkehrung von Lagrange-Satz gilt nicht. Das heißt, es gibt endliche Gruppen und eine natürliche Zahl m, so dass m die Ordnung der Gruppe teilt, jedoch besitzt g, diese Gruppe g, keine Teilgruppe der Ordnung m. Dazu mehr im Übungsblatt. Im Übungsblatt werden wir das Beispiel G ist die alternierende Gruppe A4 nehmen. Jetzt nehmen wir noch ein Korollar 16.4 mit. Eine endliche Gruppe mit Ordnung einer Primzahl ist notwendigerweise zyklisch. Das beweisen wir ganz leicht. Also sei G endlich mit Ordnung G' und X in G ungleich 1. Nach dem Korollar 16.3 teilt die Ordnung von X die Ordnung von G. Aber die Ordnung von G ist ja prim, also entweder ist die Ordnung von X gleich die Ordnung von G oder die Ordnung von X ist 1. X ist aber ungleich 1, also ist seine Ordnung auch ungleich 1. Damit bleibt übrig, dass die Ordnung von X ist gleich die Ordnung von G. Das heißt, die Ordnung von der zyklischen Untergruppe, die von X erzeugt wird, ist gleich die Ordnung von G. Wir sind ja hier aber in endliche Gruppen. Es bleibt nichts anderes übrig als die Folgerung, dass diese zyklische Gruppe, die von X erzeugt wird, gleich G ist. Und damit haben wir unser Korollar bewiesen. Wir sind erstmal jetzt mit Lagrange und seinen Anwendungen fertig. Und wir werden jetzt weitere Gruppenkonstruktionen hier betrachten. Diese Gruppenkonstruktionen werden wieder auftauchen in dem Isomorphiesätze. Hier geht es wirklich um Berechnungen nochmal. Also, wir fangen an mit Bezeichnung 16.5. Wir nehmen eine Gruppe G und S und T Teilmengen und dann nehmen wir die Menge aller geordneten Produkte S mal T, also S, das ist die Menge aller Produkte klein s mal klein t, wobei klein s in S ist und klein t in T ist. Bitte beachten Sie, dass hier die Ordnung der Erscheinung der Faktoren wichtig ist, weil wir allgemein nicht mit kommutativen Gruppen arbeiten. Und jetzt kommt diese Berechnung, dass wenn wir Proposition 16.6, wenn wir gerne endliche Gruppe haben und H und K Teilgruppen, dann gilt, dass die Kardinalität der Menge H mal K mal die Ordnung der Gruppe H Durchschnitt K ist gleich die Ordnung von H mal Ordnung von K. Und jetzt, wenn wir das wieder berechnen, und die Idee ist ziemlich ähnlich wie die Idee vom Beweis ist ziemlich ähnlich wie der Beweis von Lagrange. Es geht um eine Aufzählung. Ja? Also, wir betrachten mal die Abbildung Phi von dem kartesischen Produkt H mal K in diese Menge H Produkt K, also die wir gerade definiert haben, wobei wir ein angeordnetes Paar hier HK nehmen und auf diesem Produkt H mal K abbilden. Per Definition von dieser Menge H mal K ist diese Abbildung Phi surjektiv. Bemerke, dass die Kardinalität von diesem kartesischen Produkt H mal K ist gleich die Kardinalität von H mal Kardinalität von K. Das ist ganz klar. Das hat jetzt mit der Gruppenstruktur gar nichts zu tun. Das ist einfach die Kardinalität des kartesischen Produkts. Das werden wir gleich nachher benutzen, diese Bemerkung. Gut, jetzt die Behauptung ist, dass für alle geordnete Paare H, K in diesem kartesischen Produkt H mal K gilt, dass das O-Bild von diesem Produkt klein h mal klein k besteht aus allen Paaren, die diese Gestalt haben, nämlich der erste Eintrag sieht so aus, das ist ein h d invers. Und der zweite Eintrag sieht so aus, das ist ein D mal K, wobei D die Untergruppe H Durchschnitt K durchläuft. Das wollen wir beweisen. Der Beweis ist eine Berechnung. Wir müssen zwei Inklusionen zeigen. Also, die erste Inklusion, wir nehmen ein D in H Durchschnitt K und berechnen. Dann ist ja der Inverse auch in H Durchschnitt K. H Durchschnitt K ist ja der Durchschnitt von zwei Teilgruppen, also ist wieder eine Teilgruppe, also abgeschlossen unter Inversen. Und somit ist H mal der Inverse in H. Das habe ich H' genannt. Und D mal K in K, das habe ich K' genannt. Und dann sehen wir, dass H mal K gleich H' mal K' genau diese gewünschte Gestalt hat. Die andere Inklusion ist auch analog. Also ich lese mal das kurz. Seien jetzt H' in H und K' in K, so dass die abgebildet werden auf H mal K, also H' mal K' ist gleich H mal K. Und jetzt definiere D ist K' mal K inverse. Das ist eben gleich H' inverse mal H, indem wir einmal rechts mit K inverse multiplizieren und links mit H' inverse multiplizieren, bekommen wir diese Gleichung hier. Und wir sehen, dass diese D wieder in diesem Durchschnitt H Durchschnitt K liegt. Und H' hat die Gestalt H mal D inverse und K' hat die Gestalt D mal K wie behauptet. Wir haben also gezeigt, dass diese O-Bilder für Inverse von einem Produkt H mal K genau diese Menge ist. Also die Menge der O-Bilder. Jetzt können wir mal aufzählen die Kardinalität von dieser Menge phi invers von einem x für ein beliebiges x in H mal K. Das ist also die Kardinalität genau von diesem Durchschnitt H Durchschnitt K. Und jetzt sehen wir alles zusammen. Das heißt, dass mein Definitionsbereich besteht ja aus allen möglichen Kardinalitäten der O-Bilder von allen möglichen Elementen aus dem Zielbereich. Und damit haben wir diese Kardinalitätberechnung, dass die Kardinalität vom Zielbereich mal die Kardinalität eines O-Bildes gleich die Kardinalität von Definitionsbereich. Und damit haben wir die Formel bewiesen. Und auch Seite 2 gelesen, zu Ende gelesen. Und jetzt fange ich an mit Seite 3 und lese Proposition 16.7. Wir fragen uns jetzt, wann ist diese Menge H mal K eine Gruppe? Das haben wir noch nicht bestimmt. Und da kommt tatsächlich eine notwendige Bedingung hier. Also notwendige und hinreichende Bedingung. Also H mal K ist genau dann eine Gruppe, wenn H mal K gleich K mal H ist. Und das beweisen wir kurz. Erstmal allgemein merken, dass H mal K in klein H, ein Produkt klein H mal K in diese Menge H mal K liegt, genau dann, wenn sein Invers in der Menge K mal H liegt. Okay? Das, diese Bemerkung werden wir gleich benutzen. Okay, sei nun H mal K eine Teilgruppe und G in H mal K. Weil H mal K eine Teilgruppe ist, liegt auch G invers in H mal K. Aber G ist ja G invers invers. Und laut dieser Bemerkung liegt das in K mal H. Somit haben wir gezeigt, dass ein G, das in H mal K liegt, liegt auch in K mal H. Somit haben wir gezeigt, dass H mal K in K mal H liegt. Wir haben also eine Inklusion gezeigt. Die andere Inklusion geht analog. Ich überlasse es Ihnen, das zu prüfen. Jetzt umgekehrt nehmen wir an, dass die Menge H mal K gleich der Menge K mal H und wir wollen zeigen, dass wir hier eine Untergruppe haben. Erstens bemerken wir, dass diese Mengen H mal K bzw. K mal H ungleich die leere Menge sind, weil zumindest ist die 1, also das neutrale Element von A mal das neutrale Element von K, das sind ja das neutrale Element von der Gruppe G, befindet sich ja auf jeden Fall in dieser Menge. Jetzt nehmen wir H1 und H2 in H und K1 und K2 in K und nehmen ein Produkt und wir wollen zeigen, dass dieses Produkt in H mal K bleibt. Aber wir berechnen hier, also da dieses Produkt sieht so aus, das ist ein H1, K1, H2, K2. Und jetzt ist der Trick, dass wir diese Zwischenprodukt hier ersetzen, also diese K1 mal H2 ersetzen. K1 mal H2 ist ja in K mal H per Definition. Per Annahme ist das aber gleich H mal K. Also existieren H3 in H und K3 in K, so dass diese Zwischenprodukt K1 H2 gleich H3 K3. Und jetzt können wir diese vier Faktorenprodukt umschreiben. Als H1 mal H3 mal K3 mal K2 und wir erkennen per Definition, dass unser Produkt in H mal K liegt und damit haben wir gezeigt, dass H mal K bezüglich Multiplikation abgeschlossen ist und weiterhin haben wir ja oben gemerkt, dass G in H mal K impliziert G invers in K mal H. Da wir aber hier annehmen, dass K mal H gleich H mal K ist, haben wir auch gezeigt, dass H mal K bezüglich Inversen abgeschlossen ist. Also haben wir gezeigt, dass H mal K eine Teilgruppe ist. Und damit haben wir Proposition 16.7 bewiesen. Jetzt noch eine letzte Definition. Die wird weiter, also diesen Begriff führen wir hier ein in Definition 16.8. Das ist ein nützlicher Begriff, den wir weiter im Übungsblatt untersuchen werden. Also Definition 16.8, seit A eine Teilgruppe von G, der Normalisator von A in G, ist die Menge aller X in G, so dass die Menge der Produkten x mal klein a mal klein x invers für ein a in a gleicht die Menge a. Die Bemerkung hier wird bewiesen im Übungsblatt, also dieser Normalisator von a ist eine Teilgruppe und A ist genau eine normale Untergruppe, wenn dieser Normalisator G ist. Gut, also Korollar 16.10 seien H- und G-Teilgruppen. Und wir nehmen an, dass H in dem Normalisator von K liegt. Dann ist H mal K eine Teilgruppe. Insbesondere, wenn K in G normal ist, dann gilt für alle Untergruppen H in G, dass H in den Normalisator von K liegt, weil ja K normal ist, ist der Normalisator von K gleich G. Und damit bekommen wir, dass H mal K eine Teilgruppe von G ist. Also diese insbesondere Aussage folgt aus der ersten und wir beweisen nur die erste jetzt. Und dafür genügt es zu zeigen, dass H mal K gleich K mal H, indem wir dann die Proposition anwenden, um zu schließen, dass H mal K eine Untergruppe ist, eine Teilgruppe ist. Aber das folgt aus der Definition von Normalisator, denn wenn wir ein H in H haben und ein K in K haben, dann gelten das H-Invers KH und HK H-Invers beide in K liegen, weil H in dem Normalisator von K liegt. Also per Definition von Normalisator. Daher sehen wir, dass H mal K, den wir als H mal K mal H invers mal H umschreiben können, liegt wiederum in K mal H. Und das K mal H, das wir als H mal H invers K H umschreiben können, liegt wiederum in H mal K. Damit haben wir gezeigt, beide Inklusionen, HK ist in KH enthalten und KH ist in HK enthalten, also sind sie gleich. Und jetzt Anwendung von Proposition 16.7 ergibt, dass H mal K eine Teilgruppe ist. Damit haben wir Abschnitt 17 beendet und Abschnitt 18 Isomorphiesätze, es geht los. Wir fangen an mit dem ersten Isomorphiesatz. Sei Phi von G in H ein Gruppenhomomorphism. Dann ist Kern Phi eine normale Teilgruppe und die Faktorgruppe G Faktor Kern Phi ist isomorph zur Untergruppe Bild von Phi, das ist ja eine Untergruppe von H. Das wissen wir von Skript 15. Gut, jetzt beweisen wir das. Wir haben schon bewiesen, dass Kern von einem Gruppenhomomorphism normal ist. Das haben wir in Skript 15 gezeigt. Also jetzt müssen wir nur noch die Isomorphie zeigen. Also wir definieren eine Abbildung F von dieser Faktorgruppe G modulo Kern Phi. Bemerken Sie, dass wir die Faktorgruppe bilden dürfen, weil ja Kern Phi normal ist. Okay, also F geht von G modulo Kern Phi in H, indem wir F von einer Nebenklasse A Kern Phi abbilden auf Phi von A. Und jetzt müssen wir nur noch prüfen, dass diese Abbildung wohl definiert ist. Und das ist eine direkte Berechnung, eine direkte Überlegung. Denn wenn A Kern, also wenn zwei Nebenklassen sich gleichen, A Kern Phi gleich B Kern Phi, dann ist das der Fall, wenn A B invers in Kern Phi liegt, per Definition von Gleichung der Nebenklassen. Also ist Phi von A B invers gleich 1. Und damit ist Phi von a mal Phi von b invers gleich 1. Und somit ist Phi von a gleich Phi von b, also wohl definiert. Es ist auch ein Gruppenhomomorphism, das können wir berechnen. Also f von einem Produkt von Nebenklassen ist also f von a mal b Kern Phi. Das ist also Phi von AB per Definition. Das ist Phi von A mal Phi von B, weil Phi ja ein Homomorphism ist. Und da erkennen wir wieder, das ist F von A Kern Phi mal F von B Kern Phi. Also F ist multiplikativ. Jetzt haben wir das Bild von F ist das Bild von Phi. Das ist ganz klar. Das ist per Definition. F ist injektiv. Warum? Also wenn wir F von Nebenklasse von A gleich F von Nebenklasse von B, wollen wir zeigen, dass diese Nebenklassen gleich sind. Ja. Aber F von A Kern Phi gleich F von B Kern Phi bedeutet, dass Phi von A gleich Phi von B per Definition. Aber das impliziert wiederum, indem wir Phi von B invers auf der anderen Seite, also indem wir beide mit Phi von B invers multiplizieren, bekommen wir, dass Phi von AB invers gleich 1 ist, also AB invers liegt im Kern. Und damit haben wir gezeigt, dass die Nebenklasse modulo Kern gleich sind. Also haben wir gezeigt, dass F von G modulo Kern Phi in Bild F bzw. Bild Phi ein bijektiver Gruppenhomomorphismus ist, also ein Isomorphismus, wie behauptet. Damit habe ich den Beweis von Satz 16.1 beendet und auch die Lesung von Seite 3. Und jetzt fange ich an, Seite 4 oben mit Korollar 16.2. Und das ist eine einfache Berechnung. Sei Phi ein Gruppenhomomorphism von G in H, dann ist Phi genau dann injektiv, wenn Kern Phi die triviale Untergruppe ist. Und eine Berechnung jetzt in Nummer 2. Der Index von Kern Phi in G ist genau die Ordnung der Untergruppe Bild von Phi in H. Und der Beweis von 1 ist unmittelbar. Dann, wenn Phi von A gleich Phi von B ist, dann ist Phi von AB invers gleich 1, also AB invers in Kern Phi. Aber jetzt nehmen wir an, dass diese Kern Phi trivial ist. Das heißt, AB invers muss 1 gleichen und damit ist A gleich B. Und da haben wir dann die Injektivität gezeigt. Die Hinrichtung folgt auch direkt aus der Definition von Injektivität. Also wenn diese Abbildung Phi injektiv ist und ein Element A im Kern Phi liegt, dann ist ja Phi von A gleich 1. Und aber Phi von 1 ist auch gleich 1, weil Phi ja ein Gruppenhomomorphism ist. Und dann folgt aus der Injektivität das A gleich 1. Also haben wir die Hinrichtung auch gezeigt. Und Nummer 2 folgt unmittelbar aus unserem ersten Isomorphiesatz, Satz 16.11. Damit haben wir den Isomorphiesatz und sein Korollar 16.12 bewiesen. Und wir machen weiter im Skript 17 mit dem zweiten, dritten und vierten Isomorphiesatz und Folgerungen davon. Auf Wiederhören in Skript 17.